Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser 11. Folge über das Buch Hiob und das entspricht auch gleich dem Kapitel 11 im Buch. Wir haben in den letzten Bibelseminaren uns schon ausführlich mit all diesen Kapiteln der Diskussionen von Hiobs drei Freunden mit Hiob auseinandergesetzt und wir haben gesehen, nachdem Hiob in seiner Verzweiflung gewünscht hat, nie geboren worden zu sein, setzt als erster der älteste Freund ein, Eliphas. Er hält die längste Rede, zwei Kapitel, und wir haben auch die Rede von Zophar von Bildad gesehen in Kapitel 8, die war im Gegensatz dazu nur ein Kapitel lang. Das entspricht auch der Tatsache, dass Eliphas der Älteste war. Bildad der Zweitälteste. Aber heute kommen wir mit Kapitel 11 zur Reaktion von Zophar, dem jüngsten der drei. Und es ist auch nur ein Kapitel, aber ein Kapitel, das kürzer ist als das Kapitel von Bildad. Was auffällt, wenn man diese Antworten an Hiob genau anschaut, Hiob antwortet immer mit zwei Kapiteln. Also er nimmt viel Raum ein in dieser Diskussion und versucht sich zu verteidigen, weil die drei Freunde überzeugt sind, Hiob muss ganz schwer gesündigt haben. Wir wissen zwar nicht, worin. Das ist irgendetwas Verstecktes, aber es muss so sein, sonst würde er ja nicht so leiden. Und Hiob versucht in seinen umfassenden Antworten das zu widerlegen, gelingt überhaupt nicht, denn wir sehen, dass die Angriffe der drei Freunde, die werden immer heftiger. Also während Bildad, der älteste Eliphas, nur andeutet. Er sagt gar nicht direkt, Hiob, du hast schwer gesündigt, sondern er sagt, ja, der Grundsatz ist so, jemand, der Böses sät, wird das Böse ernten. Und die Schlussfolgerung ist ganz klar, er meint Hiob. Aber beim Nächsten wird das viel direkter, also wenn Eliphas nur andeutet, dann ist es bei Bildad so, dass er ihm ganz klar sagt, tu den Frevel, und Frevel bedeutet schwere Sünde, tu den Frevel aus deinem Leben hinweg. Und bei Zophar wird das Ganze noch heftiger, wir werden jetzt gleich sehen, er bezeichnet gleich zu Beginn Hiob als einen Schwätzer. Also, er bezeichnet Hiob als inkompetent, der da sich noch versucht hat zu verteidigen. Weil die Sache völlig klar ist, meint er als jüngster der drei Freunde. Und noch etwas, was wir schon mal festhalten müssen. Es gibt ein Schema. Und das gibt Eliphas vor. Er beginnt mit Fragen, mit rhetorischen Fragen, braucht gar keine Antwort, die beantworten sich von selbst. Zweitens, er spricht über Gottes Gerechtigkeit. Im Gegensatz zur Sündhaftigkeit des Menschen. Schön, das ist richtig. Aber es wird ja gegen Hiob eingesetzt. Drittens kommt der Aufruf, wende dich Gott zu. Wenn du jetzt eine Umkehr machst, Hiob, dann gibt es eine Wiederherstellung. Und der vierte Teil, Eliphas beschreibt, wie es dem Gerechten wohlgeht auf dieser Erde und wie eben dieses Wohlleben des Gerechten auf der Erde ein deutlicher Gegensatz ist zu dem traurigen und schlimmen Ende der Gottlosen. Aber genau das gleiche Schema, das haben wir in der Rede von Bildad und jetzt auch bei Zophar. Wir werden das jetzt gleich auch sehen, ganz konkret. Genau gleich. Alle drei beginnen mit Fragen. Das macht eben Zophar dem Eliphas und dem Bildad nach. Aber auch der weitere Aufgang ist alles vorgegeben. Und so funktioniert Gruppendynamik. Einer muss mal etwas anstoßen gegen eine Person und dann die nächste spricht mit und die nächste Person spricht mit. Aber es gibt dann auch noch eine Dynamik, dass eben der nächste schon heftiger werden kann und der dritte noch heftiger. Und genau das spielt sich hier ab. Und wenn man denkt, das waren alles wahre Gläubige, das waren keine Frevler und Gottlose, sondern Gläubige. Und was auch noch uns auffallen muss, wenn wir jetzt dann gleich die Rede von Zophar lesen, sie sprechen alle mit Ehrfurcht über Gott. Sie möchten die Ehre Gottes suchen in dieser Sache, aber in Wirklichkeit sind sie das Sprachrohr von Satan. Denn wir haben ja in diesen Kapiteln 1 und 2 im Himmel gesehen, Gott sagt, Hiob ist gerecht. Und der Teufel sagt, nein, das ist er nicht. Er lebt nur so, weil er dadurch einen Vorteil hat. Aber wenn Gott eben seinen Besitz wegnehmen würde, später sogar argumentiert er, Besitz, okay, das lässt einer zu, solange sein Leib und Leben nicht angetastet ist. Aber mach das, er wird sich offen lossagen. Also Satan betrachtet Hiob als einen, der im tiefsten nicht echt ist. Und die Freunde, die haben das nicht gehört, was Satan gesagt hat. Aber sie werden zum Sprachrohr des Satans. Genauso, wie wir das ja schon gesehen haben, als etwas ganz besonders Trauriges. Die sechste Prüfung war ja die, dass seine eigene Frau sagte, Hiob, sag dich von Gott los und stirb. Sie benutzt genau die gleiche, im Hebräischen, die gleiche Ausdrucksweise wie Satan zweimal gegenüber Gott, indem er sagt, wenn du seinen Besitz antastet oder wenn du seine Gesundheit antastest, dann wird er sich von dir ins Angesicht lossagen. Und die Frau, die hat das nicht mitgehört. Aber wieso sagt die genau das Gleiche? Also es ist möglich, dass man so zum Werkzeug des Feindes werden kann, ohne das zu realisieren. Und mit der guten Absicht, die drei Freunde, die hatten es gut gemeint. Aber gut gemeint ist immer wieder das Gegenteil von gut. Also, darf ich bitten, Samuel, liest du uns Kapitel 11, ab Vers 1 vor.
Da antwortete Zophar der Naamathiter und sprach, soll die Menge der Worte unbeantwortet bleiben und der Schwätzer Recht behalten? Soll dein Geschwätz Männern den Mund stopfen, dass du spottest und niemand dich beschämt? Und du hast gesagt, meine Lehre ist lauter und ich bin vor deinen Augen rein. O, dass doch Gott reden möchte und seine Lippen auftäte gegen dich. Und dass er dir...
Noch ein Vers, bitte.
Und dass er dir doch die Geheimnisse der Weisheit verkündete, denn es gibt noch doppelt so viele, wie du weißt. So würdest du erkennen, dass Gott dir noch nachlässt von deiner Schuld.
Danke. Ich muss noch kurz hier etwas technisch einrichten. Danke. Jetzt schauen wir uns mal an, Vers 2. Zophar stellt eine Frage, genauso wie Eliphas und Bildad am Anfang. Sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden? Nun, wir haben gesehen, tatsächlich, Hiob nimmt sich den Umfang von, in unseren Bibeln, zwei Kapitel, um zu antworten. Jedes Mal. Und er weist darauf hin, Hiob spricht sehr viel, aber dem muss man entgegenhalten. Und nennt ihn in einer zweiten Frage, oder sollte ein Schwätzer Recht behalten? Wörtlich auf Hebräisch, ein Mann der Lippen. ein Lippenmann. Eben einer, der einfach so schwaffelt mit den Lippen. Da wird er richtig frech, angriffig. Also wirklich ein Kontrast zu dem, wie das Eliphas so durch die Blume gemacht hat. Aber auch das war verletzend. Man kann auch durch die Blume sprechen und verletzen. Und erst recht so direkt. Und weiter, die dritte Frage. Sollte dein Gerede die Leute zum Schweigen bringen? Dass du spotten solltest und niemand dich beschämt? Nun, er macht klar, wir müssen da antworten. Er meint, er könne mit seinen Argumenten uns zum Schweigen bringen, aber dem ist nicht so. Wir müssen da antworten und er sagt, Hiob habe gespottet. Das hat er aber nicht. Wir haben gesehen, er hat sich in seinem Reden über Gott, da hat er sich vergriffen, indem er Gott Mutwilligkeit unterstellt hat. Ja, aber das war nicht ein Spotten. Und dann sagt er weiter als Frage, und niemand dich beschämt. Also, man muss Hiob antworten, und zwar so, dass er sich nach unserer Antwort schämen muss. Aber wir werden dann sehen, ab Kapitel 12 antwortet Hiob wieder, aber übrigens diesmal nicht mit zwei Kapiteln, sondern 12, 13, 14. Also die Antwort wird noch länger. Er meint, jetzt beschämt man ihn, er wird noch ausführlicher. Aber er schwätzt nicht, sondern was Hiob dann ab Kapitel 12 bringt, das sind wie jedes Mal großartige Dinge, die er über Gott zu sagen weiß. Und dann kommt nach diesen Fragen Vers 4, und du sagst, meine Lehre ist lauter und ich bin rein in deinen Augen. Mit diesen Worten sagt er eigentlich nichts anderes. Hiob meint, er habe immer recht. Das, was er über Gott sagt, das ist einfach die richtige Lehre. Hiob ist zu wenig demütig. Er meint, er kenne die Wahrheit. Und zweitens meint er, er sei rein in Gottes Augen. Aber das hat ja Gott selber gesagt, in Kapitel 1 und 2 wiederholt. Im Himmel, vor der Engelwelt, drückt Gott aus, dass Hiob eben wirklich rechtschaffen und gerecht ist. Aber noch schön, Zophar zitiert Hiob, wie er zu Gott spricht. Und ich bin rein in deinen Augen. Und was auch auffällt, ist, dass in den Reden Hiobs, er spricht zu den Freunden, aber plötzlich spricht er Gott direkt an. Er spricht immer wieder direkt zu Gott. Das machen die Freunde nie. Die Freunde argumentieren nur, sie sagen ihre Weisheit und sie sagen, was sie gegen Hiob zu sagen haben. Aber sie rufen Gott nicht an. Er macht das. Und er zitiert ihn auch so. Ich bin rein in deinen Augen. Und dann erklärt er ihm, aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich öffnen. Also damit sagt er, gut, wir sagen ja Hiob einiges, aber ihr seht ja, was das nützt bis jetzt. Der hört ja gar nicht auf irgendwelche Ermahnungen. Aber jetzt drückt er aus, Gott müsste ihm die Augen öffnen. Und weiter, nicht nur, dass Gott eben seine Lippen gegen Hiob öffnen sollte, um ihn zu verurteilen, also genau das Gegenteil, was Gott gemacht hat. Gott hat ihn nicht verurteilt. Aber er sagt, Gott sollte ihn verurteilen. Und weiter, dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit. Gott sollte dir tiefe Weisheit geben. Und damit will er sagen, weil Hiob eben zu wenig hat davon. Aber was man auch feststellt, wenn man jetzt all diese Reden nicht nur bis Kapitel 11 durchliest, sondern bis zum Schluss der Diskussionen, keiner dieser drei Freunde hat so viel und tiefe Einsicht über Gott wie Hiob. das ist klar. Aber ihr sagt, als Jüngster, dieser Hiob, der sollte mal so richtig von Gott mitgeteilt werden bekommen, was die Geheimnisse der Weisheit sind. Und er sagt, sie haben das Doppelte an Bestand. Ja, also Hiob, das, was du weißt, das ist so gering. Und natürlich, Hiob sagt nirgends, dass er die Weisheit Gottes erfasst hätte. Und für ihn war das auch klar, dass die Weisheit Gottes viel größer ist, als was wir aufnehmen können. Aber er betont ihm, sie hat das Doppelte an Bestand. Und wenn er eben diese Weisheit so bekommen würde, dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht. Das ist auch ein hartes Wort. Er sagt also, Hiob, du bist dir eigentlich gar nicht bewusst, wie viel Vergebung du bekommen hast. Nun, Hiob musste sich ja auch einmal bekehren. Und wenn wir nochmal zurückdenken, Kapitel 9, Vers 2, da sagt Hiob, wirklich, ich weiß, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Also er sagt, nein, ein Mensch kann gar nicht den Anspruch erheben, vor Gott gerecht zu sein. Und hier benutzt er für Mensch nicht das Wort Adam, sondern Enosch. Und Enosch bedeutet Mensch, aber mit dem Nebenbegriff sündiger, gefallener, sterblicher, böser Mensch. Also, Hiob war sich schon bewusst über die Notwendigkeit der Vergebung und wie Gott ihm viel vergeben musste. Nun, machen wir eine Brücke zum Neuen Testament. Wo lesen wir von Menschen, die das Maß der Vergebung, das sie erlebt haben, vergessen haben? Zweiter Petrus. Oder denkst du dann an eine andere Stelle, Manfred? Aber dort ist es doch das Bewusstsein der Vergebung, oder? Meine Frage war, wo steht etwas über Menschen, die vergessen haben, wie viel ihnen vergeben worden ist? 2. Petrus 1. Welchen Vers meinst du, Carmine?
21.
Ach so. Ja, natürlich dort auch. Aber es ist jetzt ausgesprochen, das Thema, was ich jetzt angesprochen habe, ist 1 Vers 9. Wer sagte das? Herr Martin, ja. 1 Vers 9. Liest du, Samuel?
Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen.
Jawohl. In den Versen davor geht es um ganz wesentliche, grundlegende Elemente im Leben eines Glaubens, eines Gläubigen. Es geht um Glauben, um Tugendhaftigkeit, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe, göttliche Liebe. Und dann sagt er eben, denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der das also im praktischen Leben als Christ nicht so deutlich umsetzt, der ist blind, kurzsichtig, also gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt solche, die sind völlig zu mit den Augen und manche, die sind so, ja, kurzsichtig. Und dann heißt es, und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also es ist ganz schlimm, wenn wir als Gläubige das Bewusstsein der Vergebung aus unserem früheren Leben, als Gläubige und auch vor der Bekehrung, wenn wir das vergessen. Das sollten wir nie vergessen, wie viel Gott uns vergeben hat. Aber das wirft Zophar, dem Hiob hier vor. Jetzt schauen wir uns mal die Parallelen an zwischen den drei Reden der Freunde. Also es beginnt mit Fragen. Liest du 4 Vers 2, Samuel? Das ist der Beginn von Eliphas.
Wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern, aber Worte zurückhalten, wer könnte das?
Ja, bis dahin. Da haben wir also zwei Fragen. So beginnt seine Rede. Und dann die Rede von Bildad. Da beginnt es mit vier Fragen. 8, Vers 2.
Wie lange willst du solche Reden führen? Wie lange sollen die Worte deines Mundes wie heftiger Wind sein? Beugt denn Gott das Recht oder verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit?
Ja, bis dahin. Und wir haben gesehen, 11, Vers 2, das gleiche Schema. Sollte die Menge der Worte nicht beantwortet werden? Erste Frage. Zweite Frage. Sollte ein Schwätzer Recht behalten? Und so weiter noch. Und noch drei Fragen. Noch zwei Fragen. Jetzt, nächstes Element. Gottes Gerechtigkeit im Gegensatz zur Ungerechtigkeit des Menschen. In Kapitel 4, Vers 17, sagt Eliphas, was er in einem, wir haben das schon deutlich angeschaut, okkulten Traum mitbekommen hat. 4, Vers 17, da hört er ein Geistwesen, das zu ihm sagt,
kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer?
Ja, bis dahin. Also, da wird der Kontrast gezeigt, Gottes Gerechtigkeit und des Menschen Ungerechtigkeit. Aber wir haben gesehen, in dieser Vision, die er da zitiert, diesem Traum, da hat es lehrmäßige Irrtümer drin. Sodass man merkt, das ist nicht vom Geist Gottes. Und dann bei dem zweiten Freund in 8, Vers 3. Nach der Frage geht es um die Gerechtigkeit Gottes.
Beugt denn Gott das Recht oder verkehrt der Allmächtige die Gerechtigkeit?
Und Vers 4.
Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so hat er sie dahingegeben in die Gewalt ihrer Missetat.
Jawohl. Also, mit rhetorischen Fragen macht er klar, Gott ist ganz klar gerecht, aber wenn deine Kinder gesündigt haben, die 10, die er verloren hat, das bedeutet, Gott hat sie wegen ihrer Sünde in den Tod gegeben. Das war ja ein Faustschlag, wenn man sich vorstellt. Ein Mann verliert alle seine 10 Kinder und dann kommt einer und sagt, wenn deine Kinder gesündigt haben, dann ist es klar, hat Gott sie ihnen preisgegeben. Und jetzt eben bei Sofa haben wir bereits gesehen, er sagt in Vers 5, aber möge Gott doch reden, Kapitel 11, und seine Lippen gegen dich öffnen und dir kundtun die Geheimnisse der Weisheit. Gott, er steht über allem in seiner absoluten Weisheit und Gerechtigkeit, aber Hiob eben nicht. Dann müsstest du erkennen, dass Gott dir viel von deiner Ungerechtigkeit übersieht. Kontrast, der Mensch ist sündig. Und der dritte Teil in jeder Rede ist, wende dich Gott zu. Bei Eliphas haben wir das gehabt in Kapitel 5, Vers 8.
Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache darlegen.
Jawohl, und so weiter. Da beginnt diese Rede, wo er klar macht, Hiob, du musst umkehren, Gott suchen und dann wird es wieder gut kommen. Und das Gleiche bei Bildad, und zwar in 8, Vers 5.
Bist du es aber, so suche Gott ernstlich und flehe um Gnade zu dem Allmächtigen.
Ja, direkt ruft er ihn an, ruft er ihn auf, er soll doch Gott suchen und umkehren. Und jetzt macht das eben dann auch der dritte Freund, aber ab Vers 13, da kommen wir dann nachher drauf. Aber zuerst kommen noch ganz besondere Verse. Liest du 7 bis 12?
Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Wenn er einherfährt, kann er verhaften und vor Gericht stellen. Wer will es ihm wehren? Denn er kennt die nichtswürdigen Leute und sieht auch die Schuld, ohne dass er darauf Acht haben muss.
Noch Vers 12.
Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden?
Danke, sehr gut. Also, er sagt jetzt, weil ihm geht es um die Geheimnisse Gottes, um die Geheimnisse der Weisheit. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Er spricht über die Tiefe Gottes. Also wirklich, da geht es ganz erhaben um das unerforschliche Wesen Gottes. Übrigens, das Wort Tiefe im Hebräischen meint, dass das, was erforscht werden sollte, quasi in der Tiefe. Zum Beispiel in Kapitel 38, Vers 16 spricht Gott über die Tiefen des Meeres und benutzt genau das gleiche Wort. 38, Vers 16.
Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt?
Jawohl. Den Urgrund der Tiefe, das gleiche Wort. Also die Tiefen des Meeres. Die tiefste Stelle in den Ozeanen ist der
Marianengraben.
Ja, der Marianengraben. Und wie tief?
11.000.
Ja, über 11 Kilometer tief. Also da benutzt Gott selber dieses Wort. Und hier benutzt das Zophar. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen. Und zwar das eben, was erforscht werden soll. An welche Stelle erinnert uns das im Neuen Testament? Wo ein neutestamentlicher Schreiber über die Tiefen Gottes spricht. Aber über die Tiefe Gottes. In Epheser 3 geht es um den Ratschluss Gottes. Um die Tiefe. Wir kommen aber gleich auf diese Stelle in Epheser 3. Wie? Nein, die Tiefe Gottes. Ja, aber da geht es auch um den Ratschluss Gottes mit Israel. Oh, Tiefe des Reichtums, ja? Das meint ihr, nicht wahr?
Die Stelle mit den Tiefen, das sind in die tiefste Stelle im Meer geworfen werden.
Das ist im Alten Testament.
Das ist auch
der. Und das ist die Sünde, da geht es um die Sünde, die weggetan ist. 1. Korinther 2. 1. Korinther 2. Ja. Wir müssen es mal lesen. Liest du ab Vers 9? Im Zusammenhang geht es um das Geheimnis Gottes. Merken wir den Zusammenhang? Bei Zophar geht es ja um die Geheimnisse der Weisheit. Und in 1. Korinther 1 geht es schon um die Weisheit Gottes. In 1. Korinther 2, um das Geheimnis der Weisheit Gottes. Ja, lies doch vielleicht schon von Vers 6, dann sehen wir das.
Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat.
Wenn du schnell wartest. Also da haben wir genau Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Also da steht, da gibt es einen direkten Zusammenhang zu Hiob 11. Das Geheimnis der Weisheit Gottes. Jetzt weiter.
Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben.
Und jetzt?
Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist.
Danke. Also, Jetzt geht es weiter, wirklich dieser Ausdruck, die Tiefen Gottes, erwähnt der Apostel Paulus. Und jetzt erklärt er, wer kann die Tiefen Gottes erforschen? Die Antwort ist, neutestamentliche Antwort, der Geist Gottes. Nicht wahr? Zophar stellt Hiob die Frage, kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Das Neue Testament sagt, natürlich nicht. Die Tiefe Gottes erforschen, das kann nur der Geist Gottes. Aber, sagt der Apostel Paulus, und dieser Geist hat uns die Weisheit offenbart. Das heißt, als Menschen können wir diese Dinge wissen. Aber nicht, weil wir so gescheit sind und Gott selber so erforschen konnten, sondern weil der Geist Gottes uns diese Dinge mitteilen will. Aber dann in weiteren Versen sagt er, der natürliche Mensch, das ist der Mensch, der nicht erneuert ist, der nicht bekehrt und erneuert ist durch die Wiedergeburt, der natürliche Mensch, der nimmt nichts an, was vom Geist Gottes ist. Und dann in Kapitel 3 geht Paulus weiter, aber es gibt auch fleischliche Christen. Das sind Christen, die sich gewohnheitsmäßig nicht durch den Geist Gottes leiten lassen, sondern durch ihre sündige, von Adam geerbte Natur. Das sind fleischliche Christen und denen kann man nur Milch zu trinken geben und nicht feste Speise. Das sind Babys im Glauben, auch wenn sie schon wie die Korinther 5 Jahre im Glauben standen. Mit 5 Jahren keine feste Nahrung, nur Babymilch. Das ist ein Problem, also tiefes medizinisches Problem ist da. Gut, also er sagt, der Geist Gottes erforscht die Tiefen, aber er teilt das mit. Und dann wird noch der Vergleich gemacht zum Menschen. Wer weiß eigentlich, was in einem selber steckt? Der Geist des Menschen. Der Mensch ist ja nach 1. Thessalonicher 5, 23 eine Einheit von Geist, Seele und Leib, Körper. Der Körper ist das Materielle. Geist und Seele sind nicht körperlich, nicht materiell. Die Seele ist, wie kann man definieren, was ist die Seele im Kontrast jetzt zum Geist? Ja, aber der Geist ist ja auch Bewusstsein. Aber was ist jetzt die Seele im Kontrast zum Geist? Ja, also welche Stelle würdest du da? Schnittstelle tönt so computertechnisch. Und du arbeitest ja in dem Bereich. Du weißt genau, wie wichtig eine Schnittstelle ist. Aber wie würdest du das begründen von der Bibel hier, der Begriff Schnittstelle? Ich meine, es stimmt ja schon.
Mit dem Geist denkt man nach über Gott und über das Weltall.
Ja.
Der Verstand.
Das Bewusstsein im Kopf, wie das verknüpft mit unserer Wirklichkeit, also mit unserem Materiellen.
Mhm. Aber schauen wir doch mal Schritt für Schritt, wo sehen wir das hier schön, dass der Geist, wie du sagst, die Fähigkeit ist zum höheren Denken?
Psalm 77.
Und zwar Vers 77, Vers 7 meinst du, nicht wahr? Dann liest du Samuel. Jedu tun spricht hier.
Ich gedenke an mein Saitenspiel in der Nacht. Ich sinne in meinem Herzen nach und es forscht mein Geist.
Ja. Mein Geist ist also nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird nie genannt von Menschen, mein Geist. Aber wenn Gott sagt, mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, 1. Mose 6, dann ist das der Geist Gottes. Aber wenn der Mensch sagt, mein Geist, dann ist das eben der menschliche Geist. Und der forscht. Und in weiteren Versen geht es darum, beziehungsweise schon vorher, in Vers 5, wie er die Geschichte von früher durchdachte, das Handeln Gottes in der Geschichte. Und das kann man nur mit dem höheren Denken, das der Mensch bekommen hat, im Kontrast zu den Tieren, mit dem Geist. Darum steht in Jesaja 30, die Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Tiere haben nicht dieses höhere Denken. Und in Römer 8 heißt es ja, dass der Geist Gottes unserem Geist bezeugt, das ist besser übersetzt als mitzeugt, bezeugt, unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist kann uns eben die Dinge Gottes bewusst und klar machen, das, was ein Tier eben nicht kann. Aber die Seele, wo finden wir einen kleinen Hinweis, was die Seele ist, im Kontrast zum Geist? Psalm 103. Es ist ja so, in manchen Bibelstellen wird nur über Körper und Seele gesprochen und in anderen über Körper und Geist. Aber wenn eben ausdrücklich ganz detailliert über Körper, Geist und Seele gesprochen wird, dann können wir das klar abgrenzen. Was hast du gesagt, Psalm?
Psalm 103.
Psalm 103. Und zwar Vers 1.
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Jawohl. Also, David sagt, preise den Herrn, meine Seele. Was ist jetzt meine Seele? Ein anderes Wort.
Das Gefühlsbewusstsein, was sie fühlen, Gutes und Schlechtes.
Aber du sagst Gefühl, aber er sagt ja sogar, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das ist nicht einfach Gefühl, sondern das ist ja klar, sich überlegen, was hat Gott mir alles geschenkt? Das Gefühl ist also mit drin, natürlich, aber es ist zu wenig. Es ist, wie?
Die Persönlichkeit.
Die Persönlichkeit, das Ich? Nicht wahr? Man könnte einsetzen, preise den Herrn, meine Seele. Ich soll den Herrn preisen. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, preise den Herrn, meine Seele. Das heißt, ich soll den Herrn preisen und nicht vergessen, was er alles Gutes an mir getan hat. Und damit kann man sagen, meine Seele gleich ich. Die Persönlichkeit. Von den Tieren wird in der Bibel auch gesagt, seit 1. Mose 1, dass Gott beseeltes Leben geschaffen hat. Und darum sehen wir, ein Hund hat absolut eine Persönlichkeit. Ein Pferd auch, aber kein Geist. Sie denken nicht über Gott nach und wir haben noch nie einen Affen erlebt im Zoo, der betet. Es ist kein Gottesbewusstsein da. Das hängt zusammen mit dem Geist. Und nun, der Geist des Menschen, sagt Paulus, ist es, der im Menschen erforscht, was in ihm drin ist. Und es gibt auch Situationen, wo Leute sagen, das hast du so gemeint. Nein, ich habe das nicht so gemeint. Doch, das hast du so gemeint. Nein, wenn ich mir genau überlege, was habe ich da empfunden, was wollte ich, ich habe das nicht so gemeint. Doch, du hast es. Da muss man sagen, wer weiß, was im Menschen drin ist, als nur der Geist des Menschen. Ja? Wir können uns irren über die tiefsten Motive eines Menschen. Aber wenn jemand schon das wissen kann, dann ist es die Person selbst. Ja, da wollen einige was fragen zwischendurch, bitte. Ach so, also ich wiederhole die Frage für den Livestream. Man sagt ja, dass die Seele sich mit der Zeit verändert. Aber irgendwie mache ich das keinen Sinn, wenn die Seele quasi eine Änderung erfährt. Das ist.
Ja, dass man sagt, wie das Ich verändert sich, man ist nicht die gleiche Person, wie man früher war, wenn man sich verändert, wenn man nicht gleich denkt und fühlt.
Ja, also natürlich ist es so, im Laufe eines Lebens verändert man sich in seinen Empfindungen und in seiner Art zu denken. Aber das hängt ja schon mal zusammen mit der ganzen Entwicklung als Baby. Ein Baby hat noch nicht so ein Bewusstsein von Ich im Kontrast zur Umwelt. Dieses Bewusstsein entwickelt sich ja immer mehr, nicht wahr? Und so ist es eigentlich klar, dass eben das, die Persönlichkeit sich entwickelt. Aber was wichtig ist, und darauf spielst du ja an, aber die Persönlichkeit bleibt immer dieselbe. Ich war als dreijähriger Junge nicht eine andere Person. Aber natürlich ist in der Zwischenzeit noch etwas passiert. Nämlich, ich habe mich weiterentwickelt und in gewissen Dingen dann runterentwickelt. Also, wir sind immer Menschen in Entwicklung. Rauf oder runter, ja? Und in dem Sinn eben gibt es eine Veränderung, aber das Ich, die Person bleibt die gleiche. Und das ist ja auch das Schöne, auch nach dem Tod hört dieses Ich nicht auf. Darum sieht ja Johannes in Offenbarung 6 zum Beispiel die Seelen der Märtyrer im Himmel, im Tempel Gottes, unten am Altar. Und wie sie beten und sagen, bis wann, o Herrscher, richtest und rächest du nicht unser Blut? Also die Identität bleibt erhalten und unsere Identität ist zutiefst begründet im Wesen Gottes. Gott sagt zu Mose, 2. Mose 3, ich bin. Also diese Identität, die Gott hat, spiegelt sich wieder in dem, dass er den Menschen geschaffen hat in seinem Bild. Und dass wir sagen können, ich oder eben meine Seele soll Gott loben. Und so bleibt das in alle Ewigkeit. Aber vielleicht noch so eine Nebenbemerkung. Im Buddhismus wird gesagt, dass es die Identität gar nicht gibt. Das sei nur Einbildung.
Nicht im Hindu.
Im Buddhismus sogar noch stärker. Im Hinduismus, den du erwähnst, dort spricht man von Atman, als Ich, als Seele. Aber diesen Ausdruck Atman, von dem will man im Buddhismus gar nichts wissen. Und da wird also auch behauptet, dass das eigentliche Ich gibt es gar nicht und die Zusammensetzung des Menschen, die ändert sich ständig. Also es gibt auch nicht einen wirklichen Erhalt. Das ist furchtbar. Weil dann versteht man auch, dass das Endziel, aber auch im Hinduismus, ist das Nirvana. Im Buddhismus sagt man Nibbana. Und was heißt das Wort?
Nichts.
Nicht ganz?
Ausgelöscht.
Ausgelöscht. Ist ein Partizip im Sanskrit. Nirvana. Ausgelöscht. Puh, wie eine Kerze. Ja, das ist dann noch mehr als Friedhof Ruhe. Das ist ja furchtbar. Wenn das das Ziel sein soll. Und ich meine, wenn man mit Thai spricht und mit Kambodschanern oder mit Chinesen, die Buddhisten sind, und ihr Ziel ist, ich möchte einmal das Nirvana erreichen. Das ist furchtbar. Aber wir dürfen wissen, nein, das Ich bleibt erhalten. Und in Matthäus 8 zum Beispiel spricht der Herr Jesus über das tausendjährige Friedensreich, das Reich Gottes, und sagt, dann werden die Menschen kommen von Osten und von Westen und sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Mit ihnen essen. Wenn wir genau wissen können, das ist Abraham. Er war gestorben, hat im Jenseits als Seele weitergelebt, ist dann auferstanden, das ist noch in der Zukunft, und wird dort als Person erkennbar sein. Abraham, Isaak, Jakob. Also, das war ein kleiner Exkurs, eben weil wir gesprochen haben über den Geist des Menschen, der weiß, was im Menschen drin ist. Und das ist auch interessant, das wollte ich noch betonen. Im Neuen Testament wird also gesagt, dass zwischen dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes, der die Tiefen Gottes erforscht, eine Parallele besteht. Der Geist des Menschen erforscht die Tiefen des Menschen, der Geist Gottes die Tiefen Gottes. Ja, aber dann könnte man sich fragen, und wo liegt die Parallele zur Seele? Die Seele ist also das Ich und damit auch die Entschlussfähigkeit. Das müsste man noch ergänzen. Also, ich will. Das ist möglich, weil wir eine Seele haben. Und wie können wir ja die Parallele machen zur Gottheit? in Jesus. Aber wie wäre es mit, welche Person in der Gottheit hat die Ratschlüsse gefasst von Ewigkeit her? Auserwählt, zuvor bestimmt, die Schöpfung, der Vater. Nicht wahr? Epheser 1, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern und so weiter und uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Der Vater hat auserwählt. Und 1. Korinther 8, Vers 6 sagt Paulus, alle Dinge kommen von Gott, dem Vater, durch unseren Herrn Jesus. Von bedeutet, Gott hat die Ratschlüsse zur Erschaffung der Welt gefasst und der Sohn hat die Welt erschaffen. Er hat es ausgeführt. Johannes 1, Vers 3, alles wurde durch ihn. Also können wir doch die Parallele ziehen, dass eine Parallele besteht zwischen der Seele des Menschen und Gott, dem Vater. Und jetzt der Körper. Das ist der einzige Teil, der sichtbar wird. Ich habe noch nie eine Seele gesehen, noch nie einen Geist. Ja, aber der Körper ist, der sich offenbart. Und ja, du hast schon die Antwort gegeben, aber ich gebe noch die gute Frage dazu. Die passende Frage zu deiner Antwort wäre, wie offenbart sich Gott?
Im Herrn Jesus.
Durch den Sohn, im Herrn Jesus. Der Jesus im Alten Testament, wenn Gott sichtbar wird, ist es immer Gott, der Sohn. Und der Sohn wurde Mensch, Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Er macht Gott sichtbar, da haben wir die Parallele zum Körper. Und darum ist es ganz interessant, die Tiere sind nicht eine Dreieinheit, aber der Mensch. Und der Mensch ist erschaffen worden im Bild Gottes. Und dieses Bild Gottes hängt zusammen, nicht Ebenbild, das ist eigentlich nicht gut übersetzt. Wir sind nicht ein Ebenbild Gottes, das geht gar nicht. Wir sind nur Geschöpfe, ein Schattenbild, ja, ein Abbild, genau. Sehr gut. Ja, jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt sagt Zophar, obwohl er sich da eigentlich gegen Hiob wendet, sagt er wunderbare Dinge. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Und dann sagt er, himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du erkennen? Himmelhoch. Ich habe hier ein Bild projiziert. Das ist eine Abbildung des sichtbaren Universums. Sowas kann man erst seit ein paar Jahren. Und zwar war da ganz wichtig das Hubble-Teleskop. Hier haben wir eine Aufnahme von dem Hubble-Teleskop, das die bisher weitest entfernten Galaxien fotografieren konnte. Jeder Lichtpunkt hier ist eine Galaxie mit im Durchschnitt schätzungsweise 200 Milliarden Sonnen, Sterne. Und die roten, ganz kleinen Punkte, das sind die am weitesten entfernten Galaxien. Und die kleinsten Punkte hier werden geschätzt auf eine Distanz von 13 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das Licht, das 300.000 Kilometer pro Sekunde zurücklegt, siebenmal um die Erde in einer Sekunde, würde theoretisch, wenn das Licht diesen Weg gehen müsste, 13 Milliarden Jahre brauchen, um diese Distanz zu überbrücken. Und wenn man gut schaut, dahinter gibt es keine Mauer. Das heißt nicht, dass das Weltall dort aufhört, sondern das ist einfach das Tiefste, was man erkannt hat. Und schon im Propheten Jeremia lesen wir, wenn der Mensch einmal das Weltall, also den Himmel, oben ausmessen könnte, dann würde Gott Israel als sein Volk verwerfen. Dann würde der Wunsch von all denen, die eine Ersatztheologie vertreten, die sagt, Israel ist vorbei, die Gemeinde hat alles geerbt, dann würde der Wunsch in Erfüllung gehen. Aber weil man das nicht kann, und das ist jetzt so klar geworden, hier ist man an eine Grenze des Möglichen gestoßen. Aber wie es weitergeht, und jetzt in dem Zusammenhang, die Tiefe Gottes, himmelhoch, was kannst du tun? Dann macht er aber noch einen anderen Vergleich und er sagt, tiefer als der Scheol, was kannst du erkennen? Ich lasse das mal noch außen vor und gehe zum nächsten. Länger als die Erde ist ihr Maß. Was ist die Länge der Erde? Was sagst du?
Der Umfang.
Der Umfang. Schau mal, der Umfang. Wenn ich da bei mir den Umfang messe, dann ist das nicht meine Länge.
Also bei einer Erde, bei einem Kreis, nimmt man den Umfang.
Aber ist das dann die Länge? Weißt du, es steht ja hier, länger als die Erde ihr Maß und breiter als das Meer. Es geht also Länge, Breite. Ja, bei einer Kugel. Was ist die Länge bei einer Kugel? Das ist doch schwierig, oder?
Wenn man es nach einem Kreis nimmt, nur ein Kreis, ein flaches Stück, dann ist es der Durchmesser. Weil Radius mal Radius ergeben, also mit Pi, also Radius.
Ja, aber du bist ja überzeugt, dass die Erde nicht eine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Ich kenne dich.
Genau, ja. Und jetzt ist es so, wenn man jetzt natürlich das Wort im Grundtext noch nachsehen würde, müsste
ja
das anders bedeuten.
Nein, es meint wirklich Länge und das andere die Breite. Also bei der Bundeslade zum Beispiel, 2. Mose 25, wird gesagt, die Länge, ja, und die Breite, es wird unterschieden, Länge, Breite. Und wenn man eine Kugel dreht, dann gibt es eine Achse, ja, Nord, Südpol. Dann kann man bei der Kugel von der Länge sprechen. Und da, wo sie sich dreht, das ist dann die Breite. Okay. Ja? Und jetzt kannst du noch das ungefähre Maß angeben. Was ist die Länge? Ungefähr 6000, das wäre der Radius. Also direkt ins Erdinnere, bis zum Zentrum. Aber Umfang 40.000 umgekehrt. Man kann es gar nicht genau sagen, weil das ein bisschen sich ändert. Also die Maße der Erde sind nicht absolut fix. Aber es ist etwas über 40.000 Kilometer. Also, wenn man über den Nordpol messen würde, 40.000, und wenn man eben die Meere ausmisst, interessant. Das geht eigentlich in der Breite überall. Hat man einen Weg, wo man übers Meer die Breite abfahren kann. Aber bei Nordpol, Südpol geht das nicht ganz. Ja, beim Südpol hat man einen Kontinent. Aber er sagt so, breiter als das Meer, länger als die Erde, um eben Gottes unerforschliches Maß zu messen. Jetzt denkt man, aber schon noch ein krasser Gegensatz. 40.000 Kilometer verglichen mit 13 Milliarden Lichtjahre. Aber es ist noch etwas. Wenn wir uns entschließen, wir gehen nach Amerika. Im Moment ein bisschen schwierig wegen Corona, aber wenn das wieder einmal möglich wird. Wir gehen nach Amerika und dann gehen wir so weit weg von zu Hause, wie es nur geht, und gehen, sagen wir, nach San Francisco, in die Bay spazieren. Und dann denken wir, oh, und jetzt noch mit einem Schiff hinaus, auf den Pazifik hinaus und immer weiter weg. Ja, mit der Zeit sind wir wieder auf dem Heimweg nach Hunzenschwil. Ja, und ich gehe nach Westen. Und plötzlich bin ich in Japan oder sonst in Fernost. Und dann komme ich wieder zurück nach Europa. Ja, aber ich gehe immer nach Westen. Ja? Es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Es ist unfasslich. Ja, 40.000, wieder 40.000, wieder 40.000. Und über den Nordpol und Südpol können wir auch drehen. 40.000, 80.000, 120.000, 160.000. Es ist ein wunderbarer Vergleich für die Unerforschlichkeit Gottes. Und dann tiefer als der Scheol. Was kannst du erkennen? Nun, Scheol bedeutet was im Deutschen? Das ist ein hebräisches Wort, das die Elberfelder Übersetzer einfach stehen ließen. Das Totenreich. Aber die haben schon einen Grund gehabt, warum sie nicht übersetzt haben mit Totenreich. Weil nicht an allen Stellen passt Totenreich. Und zwar aus dem Grund, weil Scheol bezeichnet etwas im Diesseits und auch etwas im Jenseits. Und zwar, wenn gesprochen wird über das Diesseits, bezeichnet der Scheol die Grube, das Grab, genau, das Erdinnere. Und es ist eben so, wenn man stirbt, bleibt der Körper hier auf der Erde. Und normalerweise begräbt man ihn. Das ist der Scheol, das Grab. Aber Seele und Geist gehen dann nicht zugrunde, sondern gehen ins Jenseits. Die Gläubigen ins Paradies. Geist und Seele der Ungläubigen geht an den Ort der Qual, das Gefängnis genannt. Ist noch nicht die Hölle. 1. Petrus 3 spricht über das Gefängnis. Und damit wird das, was im Jenseits ist, wird auch Scheol genannt. Für die Gläubigen, wie auch für die Ungläubigen. Aber es ist getrennt. Aber es ist jenseitig, weil wir im Tod werden wir zweigeteilt. Der materielle Teil, der Körper, bleibt im Diesseits, im Scheol hier. Und Seele und Geist gehen in Scheol ins Jenseits. Und wenn wir jetzt eben hier nicht nur denken an 6000 Kilometer, eben das ist der Radius, den Jerry vorhin angegeben hat, ins Erdinnere, ja, das wäre also das unterste Grab, was überhaupt möglich wäre, aber das ist dann begrenzt. Aber wenn wir denken an den jenseitigen Aspekt, das Paradies und das Gefängnis, das auch genannt wird, der Abyssos, der bodenlose Abgrund, ja, dann wird uns klar, für den Menschen unerforschlich. So ist Gott vollkommen unerforschlich. So wie wir die Sternenwelt nicht erforschen können, wie wir eben mit Breite und Länge der Erde nicht mehr zum Ende kommen und das Jenseits ist für uns unerforschlich. So ist Gott unerforschlich. Und jetzt haben wir doch gesehen, da gibt es jetzt einen Zusammenhang mit Epheser 3. Und der Apostel Paulus spielt ganz direkt an auf diese Stelle bei Hiob. Aber in Epheser 3 geht es um den Ratschluss Gottes. Da geht es ja darum, wie ich schon zitiert habe, dass Gott uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat in ihm, um heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Und dieser Ratschluss Gottes wird ausgeführt. Liest du Samuel Epheser 3, ab Vers 18.
Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.
Jawohl. Also haben wir genau diese Ausdrücke aus Hiob 11, 8 bis 9. Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Und im Zusammenhang geht es eben um den Ratschluss Gottes. Und Paulus betet ab Vers 14, dass die Gläubigen Gottes Plan verstehen können, erfassen können, was die Breite, Länge, Höhe und Tiefe ist. Und Höhe, himmelhoch, in Hiob. Tiefe, die Tiefe des Totenreiches. Länge der Erde und Breite der Erde. Und was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit dem Ratschluss Gottes? Die Länge. Gott hat von Ewigkeit her, sagt der Epheserbrief, den Ratschluss gefasst. Und er hat all die, die einmal an den Herrn Jesus glauben würden. Und wenn Gott sie ruft durch das Evangelium und sie zieht, dem Zug nachgeben werden, hat Gott von Ewigkeit her beschlossen, diese Personen, diese Menschen werden meine Kinder werden. Und zwar nicht für 1000 Jahre. Nicht nur für das 1000-jährige Reich. Für alle, wie sagst du? Alle Ewigkeit. Das ist die Länge des Ratschlusses. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und was ist die Höhe? Die Höhe ist, dass Gott, der erhabene Gott, bereit war, seinen Sohn zu geben. Und der Sohn ist aus dem Jenseits, aus der himmlischen Herrlichkeit gekommen in diese Welt. Von dieser himmlischen Herrlichkeit heißt es, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. 1. Timotheus 6, Vers 16. Und trotzdem ist der Sohn in diese Welt gekommen, er wurde Mensch und kam so in diese Welt, um den allertiefsten Platz einzunehmen. Denn er wurde nicht nur Mensch auf der Erde, sondern in Philipper 2, Vers 5 lesen wir, wie der Herr Jesus in 7 Stufen sich erniedrigt hat. Die erste Stufe, er wurde ein Knecht. Aber Engel sind auch Knechte. Und dann heißt es, er wurde ein Mensch. Und hat sich eben als Mensch unter die Engel erniedrigt. Und die Stufe geht weiter, bis Stufe 6, er hat sich erniedrigt bis zum Tod. Aber dann heißt es, ja, zum Tod am Kreuz. Nicht irgendein Tod, ein würdiger Tod. Ja, heute spricht man würdig sterben. Der Herr Jesus ist an dem schändlichsten Ort gestorben, am Kreuz. 7 Stufen, das ist die Tiefe des Ratschlusses. Und die Breite meint, dass Gott eben sein Heil der ganzen Welt anbietet. Nicht nur einem ausgewählten Teil, sondern also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und das ist die Breite. Ohne Einschränkung, jeder ist eingeladen. Natürlich werden nicht alle errettet, all die das Heil ausschlagen, gehen verloren. Aber die Breite des Ratschlusses ist umfassend, weltweit. Und so gibt der Apostel Paulus diesen Worten aus der Rede von Zophar noch mehr Inhalt und Gehalt. Und in all dem sehen wir, wer Gott ist. Nicht wahr? Manchmal fragen mich Leute, wieso hat Gott den Sündenfall zugelassen? Er wusste ja, dass dieser Engel Luzifer sündigen würde. Er wusste, dass Adam fallen würde. Warum hat er das nicht verhindert? Ja, Gott hat nicht den Sündenfall geplant. Gott hat mit dem Bösen nichts zu tun. Aber Gott wusste, dass dadurch, dass der Mensch in eigene Verantwortung fällt und die ganze Menschheit mitreißt und wie die Menschen ihre Bosheit ein Elend anrichten auf dieser Erde. Aber da hat Gott gezeigt, wer er ist, dass er sogar für so gerichtswürdige Menschen war er bereit, das Höchste, seinen geliebten Sohn, zu geben. Und wäre das alles nicht passiert, hätten wir als Geschöpfe in der Ewigkeit erfahren können. Gott ist so wunderbar. Wenn der Mensch gefallen wäre, wäre er bereit gewesen, seinen Sohn zu geben, dass er Mensch wird und schließlich am Kreuz stirbt. Das wäre Theorie geblieben. Aber jetzt ist das nicht Theorie geblieben, sondern das ist wirklich geschehen. Und darum, wenn man dann die Passionsgeschichte liest in Matthäus, in Markus, Lukas, Johannes, es ist passiert. Das ist nicht Theorie. Gott wäre, so, sondern er ist so. Das heißt, wenn all das Böse nicht zugelassen worden wäre von Gott, hätten wir nie erkannt, was wir heute wissen dürfen über die Tiefe Gottes, über die Höhe, die Länge und die Breite. Ja, an dieser Stelle wollen wir jetzt aufhören für heute. Wir gehen dann nächstes Mal weiter mit dieser Bemerkung von Zophar, dass der Mensch ein Wildesel ist. Und werden ganz Interessantes noch hören über, er meint einen ganz bestimmten Esel. Und der ist nicht einfach wie alle Esel, aber über diesen Wildesel und noch mehr geht es dann nächstes Mal weiter.